Ein herzliches Moin hier aus dem wunderschönen Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns. Ich bin redaktionell verantwortlich für diese Sendung. Alle 4 Wochen moderiere ich an dieser Stelle das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Meine Studiogäste sind Menschen aus Ostfriesland, die sich beruflich oder aus Berufung für ihre Mitmenschen einsetzen, sich für Tiere und die Natur engagieren oder den Genuss fördern. Tja, und so kurz vor Weihnachten dachte ich, es wäre schön, nochmal eine Genusssendung zu machen. Aber Genuss findet ja bekanntlich nicht nur auf der Zunge statt, manchmal auch im Portemonnaie. Und so treffen in meiner heutigen Sendung Edelmetalle auf Edelsteine. Zu Gast ist die Schmuckdesignerin Jaika Margreiter. Über ihren funkelnden Beruf unterhalten wir uns nach der ersten Musik. Bitglieg. Na, wenn das mal keine Musik war. Sie hören das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vorm Mund. Mein Name ist Christina Breuns und mein heutiger Gast ist die Schmuckdesignerin Jaika Margreiter. Moin, Moin, Jaika. Schön, dass du hier bist.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, Jaika, ich falle erstmal gleich mit der Tür ins Haus. War das immer schon dein Traumberuf?
Ja, definitiv. Also es war so der Klassiker, dass ich mich als kleines Kind schon an den Schaufenstern die Nase platt gedrückt habe. Alles, was geglitzert hat, fand ich großartig. Und nach dem Abitur habe ich dann ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, dass mir das auch wahnsinnig liegt.
So Beruf versus Berufung, das ist also auch ein Großteil Berufung dann.
Definitiv. Also ich habe, wie gesagt, in diesem Praktikum gemerkt, dass mir das wahnsinnig liegt als Handwerk an sich. Bin dann in die Lehre gegangen in Oldenburg und habe da eine ganz, ganz tolle Lehrstelle erfahren dürfen. Und habe also wirklich gemerkt, das ist genau das. Ich bin da total angekommen in dem Handwerk.
Wie lange lernt ein Goldschmied?
Der Goldschmied lernt 3,5 Jahre. Ich habe damals gedacht, dass es zu verkürzen wäre aufgrund des Abiturs, aber ich finde das sehr, sehr, sehr gut, dass es nicht zu verkürzen ist aufgrund dessen, dass man da diese ganzen Grundtechniken tatsächlich lernen muss natürlich. Sägen, feilen, löten, biegen, das sind so diese Grundtechniken, die ein Goldschmied beherrschen muss. Und die zu erlernen, verkürzt sich natürlich nicht durch anderes Wissen, was man im Abitur sich aneignen kann.
Das hat ja auch was von einem Künstler, der jetzt vielleicht irgendwo an der Hochschule Kunst studiert und dann Skulpturen entwerfen möchte oder nur halt alles im Kleinen.
Ja, natürlich. Also in der ersten Zeit natürlich gar nicht. Also in der ersten Zeit ist es ein striktes Abarbeiten von Lehrplänen im handwerklichen Bereich, sage ich mal. Man muss ja erstmal sicher werden in den ganzen Techniken, um irgendwann auch kreativ werden zu dürfen.
So, ihr lernt erstmal zum Beispiel etwas zu feilen oder zu formen.
Genau.
Und wenn das dann sitzt?
Genau, dann gibt es das nächste und das nächste. Und irgendwann, ich hatte eine sehr, sehr gute Lehrstelle, wo ich auch, in der ich auch wirklich zeitnah mitarbeiten durfte an eigenen Entwürfen, eigene Kollektionen mit dem Lehrmeister gemeinsam entwickelt habe. Und das war wirklich eine ganz, ganz schöne Sache.
Kann ich jetzt sagen, wie gut, dass man Gold oder Silber immer wieder einschmelzen kann, wenn man dann versucht, so einen Ring zu formen und das?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich ein großes Feld, das Recycling. Vielleicht hat das jeder schon mal gesehen, der einen Goldschmied bei der Arbeit beobachtet hat. Wir haben immer unterhalb des Arbeitsplatzes so eine Wanne aus Leder, die nennt sich das Fell. Und da fällt das ganze gefeilte, geschmirgelte Gold, dieses kleine Staub rein und wird tatsächlich eingeschickt und wieder eingeschmolzen. Genauso wie der Inhalt von zum Beispiel Staubsaugerbeuteln. Das wird alles recycelt.
Also nicht, dass die Putzfrau kommt und...
Nein.
Okay. Welche Fähigkeiten sollte er oder sie mitbringen, wenn er sich für den Beruf des Goldschmiedes interessiert?
Ja, werde ich oft gefragt. Definitiv Geduld. Geduld ist das A und O. Alles andere ist eigentlich erlernbar. Ein gutes Auge wäre natürlich toll. Ein Sinn für schöne Dinge, immer von Vorteil und ein starker Rücken. Ne, man sitzt viel, Da sollte man drauf achten.
Ja, Kreativität.
Ja, natürlich, genau.
Also ein bisschen künstlerisches Talent oder Feeling sollte auch vorhanden sein.
Genau,
ne?
dieser Sinn für schöne Dinge. Ich denke, wenn man sich mit schönen Dingen umgibt oder sich einfach für schöne Dinge begeistern kann, dann entsteht im Kopf ganz einfach auch so ein eigener Pool an Bildern, und aus denen erwächst dann die Kreativität.
Okay, und wie war dein Weg nach der Ausbildung?
Nach der Ausbildung habe ich erstmal ein Gesellenjahr noch weiter in Oldenburg gemacht und bin dann nach München gegangen mit einem tatsächlich Stipendium und war Jahrgangsbeste. Und habe dann mich aber gegen ein Studium entschieden und habe mich gleich ins Berufsleben gestürzt und habe bei einigen sehr renommierten Goldschmieden arbeiten dürfen und habe da wahnsinnig viel tolle Erfahrungen gesammelt und Leute kennengelernt, mit denen ich heutzutage noch arbeite. Ja, genau.
Du hast mir ja diesen wunderschönen kleinen Blümchenring gemacht und ich frage mich, wie hast du das Gold denn dazu gebracht, so schöne und exakt gleich große Blätter zu formen? Das ist ja alles sehr filigran. Also welche Technik steckt dann zum Beispiel da dahinter?
Ein Geheimnis. Nein, okay, also okay. Mal ganz grob umrissen. Ich habe ein kleines Modell gebaut aus Wachs, habe das modelliert freihand und habe das dann in einen Gipszylinder gegeben, der ausgehärtet ist. Dann habe ich das Wachs wieder ausgeschmolzen und durch das Vakuumgussverfahren konnten wir dann flüssiges Gold einfüllen in diesen Zylinder und in diesen Hohlraum, der ja durch dieses Ausschmelzen entstanden war. Mhm. Und dadurch habe ich den Rohling, mit dem kann ich weiterarbeiten.
Mhm. Also hat nichts mit, wie nennt man das, mit Weihnachten, Zinnfiguren gießen zu tun?
Nicht so frei, nein.
Okay. So, und deine Stärke ist ja die individuelle Anfertigung von Schmuckstücken. Das heißt, du fertigst Schmuck an nach den Vorstellungen auch deiner Kundschaft.
Mhm. Genau.
Und du entwirfst auch eigene Kreationen, also Haute Couture und Prêt-à-Porter.
Ja. Also der Gang ist immer der, ich unterhalte mich mit dem Kunden, höre mir auch die Ideen an und die Geschichten dazu. Das finde ich immer ganz, ganz gewaltig spannend. Was steckt hinter der Idee, warum möchte ein Schmuckstück bitte gefertigt werden? Und dann geht es immer erstmal über den Entwurf, den zeichne ich immer von Hand, damit ich so ein bisschen Anhaltspunkt auch habe für die Kalkulation. Dann kann ich auch abschätzen, was kostet das, kann Fragen klären und aufgrund dieser Vorlage kann ich anfangen, handwerklich zu arbeiten. Und wenn ich eigene Kreation mache, ist es eigentlich genau das gleiche Prozedere. Mhm. Prêt-à-porter haben wir so nicht, wenn man es jetzt mit Massenware übersetzt. Weil bei uns nichts maschinengefertigt ist. Also es geht alles eins zu eins durch unsere Hände. Mhm. Das heißt also, selbst die Serien, die wir machen, sind eigentlich kleine Unikate.
Mhm. Aber wie ist das zum Beispiel mit Trends in der Schmuckbranche? Wenn du selber deine Kollektionen entwirfst, musst du die auch berücksichtigen? Also musst du dich an dem orientieren, zum Beispiel was Tiffany's gerade dieses Jahr präsentiert? Oder sagst du, nö, das brauche ich nicht?
Nein, also natürlich gibt es Trends im Schmuckbereich im Sinne von, es gibt mal diesen Trend der wirklich halsnahen Kette oder mal ein bisschen was Längeres. Es gibt mal eine Welle, lange Ohrringe, kurze Ohrringe, Stecker, was weiß ich. Mhm. Das gibt es immer und es gibt natürlich auch große, wie Tiffany, wie du gerade angesprochen hast, die da in Anführungsstrichen mitschwimmen. Aber als Einzelunternehmen hat man tatsächlich die Freiheit, man muss das nicht tun. Also man kann wirklich tun, was Spaß macht, sage ich immer. Das ist wichtig im Schmuck. Und ich freue mich darüber, dass ich da nicht dem Trend hinterherlaufen muss. Es ist ja, glaube ich, auch so, ich weiß gar nicht, du kommst ja aus der Mode ursprünglich. Mhm. Ich habe mal beobachtet, dass es so ist, dass es erst im Wohnen, also im Interior Design, losgeht, dann über die Mode läuft und irgendwann im Schmuck landet.
Aha, okay.
Dieser Trendverlauf, ja.
Also bei uns war es eigentlich immer so, die großen Modedesigner spielen schon eine Rolle. Da musst du dich bis zu einem gewissen Punkt dran orientieren, was die jetzt so machen. Das siehst du dann im Prinzip in Mailand oder so. Ob sich das irgendwie mit Schmuck und Wohnen auch noch verbindet,
Vielleicht, ja, kann sein. Mhm. Habe ich mich noch nie näher. Ja, kann sein. Okay. Was inspiriert dich denn bei deinen eigenen Kollektionen?
Also in erster Linie, ich gehe wahnsinnig gerne in Ausstellungen jeglicher Art. Das teile ich auch mit meinem Mann, der übrigens auch Goldschmied oder Juwelenschmied ist. Und das deswegen wahnsinnig toll harmoniert und wir uns auch gegenseitig wirklich Ideengeber sind. Und ja, ich habe ein Faible für Bildbände jeglicher Art. Also ich habe von einem großen Band, den ich wahnsinnig liebe, über Pin-Art, Pin-Up-Art oder ich habe ein Buch über indische Trucks, die traditionell wahnsinnig bunt designt sind. Mhm. Ich habe eins über die Wunderformen der Natur, also wirklich quer durch den Garten.
Ihr arbeitet ja auch viel mit sehr, sag jetzt mal, bunten Schmuckstücken, also Ringe, wo dann auch lilafarbene oder grüne oder rote Edelsteine drin sein, sage ich jetzt mal. Man merkt, ich bin da nicht so firm. Ich weiß, ein Diamant ist in der Regel weiß, ein Rot ist ein Rubin und dann verließen sie mich so ungefähr.
Das ist ja auch nicht das, was du wissen musst.
Ja, okay.
Dafür bin ich ja da. Genau, aber das finde ich gerade schön. Also bunt zu arbeiten, das mag ich tatsächlich wirklich sehr gerne. Und das ist ja auch die Freiheit, die wir haben. Ne? Also eigentlich das Goldschmiedehandwerk unterliegt ja keinen Normen. Also die meisten Berufe unterliegen Normen und meine halt nicht. Und das ist wunderbar.
Und auf die verschiedenen Designs und Farben gehen wir nach der nächsten Musik ein. Hier kommt Prince mit Diamonds and Pearls. Sie hören das Unterhaltungsmagazin Kein Blatt vom Mund. Alle vier Wochen am Sonntagmittag. Mein Name ist Christina Breuns. Und ich bin Ihre Gastgeberin. Mit mir hier im Studio ist die Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Jaika Margreiter. Und alle, die noch ein schönes Weihnachtsgeschenk suchen, aufgepasst. Jaika, du hast uns hier auch eine kleine Auswahl deiner Kollektionen mitgebracht.
Mhm. Genau, ich habe mal drei Stücke mitgebracht. Mhm. Wir sagen immer Stücke. Für jemanden, der nicht aus dem Metier ist, hört sich das immer seltsam an. Schmuckstücke, wir kürzen das immer ab, Stücke. Mhm. So, also ich habe ein Collier mitgebracht, ein Mondstein-Collier mit ganz vielen sandfarbenen Kugeln, ein bisschen verschiedene Schattierungen. Die sehen alle wirklich aus, wie der Name schon sagt, wie kleine Monde. Die schillern so ein bisschen. Also
das
ich mag das wahnsinnig gerne.
Das ist die Halskette mit diesen großen, goldfarbenen und schillernden Kugeln.
Genau, ja. Richtig, genau. Die liegt so ein bisschen enger am Hals, finde ich eine ganz schöne Sache. Man erschrickt erstmal vor dem Volumen, aber dadurch, dass die Länge halt relativ dezent ist, zieht es einen nicht nach vorne. Man muss sowas auch einfach mal probieren.
Wie schwer ist die?
Gewogen habe ich sie nicht. Magst du sie mal anfassen?
Ja.
Schau. Die wird auch ganz schnell warm, wie man so merkt. Ne? Das ist so eine schöne Sache.
Ja, also die fühlt sich nicht wirklich kalt an, aber die hat schon relativ.
Genau, das macht dann die Länge, die das Gewicht so ein bisschen wieder wegnimmt. Ne?
Mhm.
Deswegen sage ich auch immer, kommt bei uns vorbei, einfach mal anprobieren. Das ist wie mit einer Klamotte auch, man muss sowas mal sich trauen anzuziehen.
Mhm. Ne? Ja, was ist denn das da, was du da auf diesem schwarzen kleinen Präsentierteller hast?
Das ist eigentlich mit mein Lieblingsstück momentan in unserer Auslage. Mhm. Das ist ein sehr langer Anhänger, der ist, ich denke mal, so vielleicht 10 cm lang. Hat oben einen ganz großen, ovalen, facettierten Amethyst, also in einem ganz, ganz schönen Lila-Ton. Mhm. Und unten drunter ist so eine Quaste. Man kennt das noch von den Gardinen früher vielleicht. In einem schwarzen Edelstein, der nennt sich Spinell und der hat so einen Diamantglanz. Also es ist wirklich wie so ein kleiner Trottel. Fühlt sich ganz toll an, muss man mit dem Finger so durchgehen. Das ist eine ganz schöne Sache. Die kann man schön lang tragen.
Ja.
Und hat so ein bisschen was Lässiges auch.
Ja, was ich gut finde, ist jetzt, die Kette ist eigentlich nur in Anführungsstrichen ein geflochtenes Tau.
Genau, das ist eine Seidenkordel.
Eine Seidenkordel.
Genau.
Okay.
Genau.
Ja.
Und genau, das hat auch so ein bisschen wieder, das unterstreicht dieses Lässige auch. Ne? Würde jetzt bei dir zum Beispiel wahnsinnig toll passen heute.
Danke. Mich erinnert das so an den typischen Schmuck aus den 30er Jahren.
Ja, ein bisschen. Das stimmt.
Weil
ja,
sie auch damals tatsächlich auch diese Puschel an den Kleider hatten
genau.
Oder als Ohrringe.
Genau.
Ja, das ist unglaublich schön. Das ist jetzt Silber?
Genau, das ist Sterling-Silber. Oben in der Öse ist noch ein kleiner pinkfarbener Diamant verarbeitet. Ja. Und wie gesagt, ist der Amethyst, das klassische lila Ton, in einem sehr schönen Schliff. Ne?
Das ist natürlich nichts, was du so jeden Tag anziehst.
Das ist auch eine Sache der Gewohnheit.
Okay.
Also ich finde, sowas kann man auch mit einem weißen T-Shirt und Jeansjacke tragen.
Mhm.
Definitiv.
Was kostet denn sowas, wenn ich mal fragen darf?
Also dieser Quastenanhänger, der würde jetzt liegen bei 2.195 Euro.
Okay, genau. Da müssen ganz viele Leute doch schon etwas länger für sparen. Aber der ist total süß. Also
und nachhaltiger im Sinne von, wenn man mal was schenken möchte oder sich was an was erinnern möchte. Und es ist einfach eine schönere Sache als ein Strauß Blumen oder das x-te Fotobuch oder was auch immer. Es ist schon etwas, was Emotionen band und genau.
Du hattest ja auch mal einen Laden in München.
Genau, hatte ich. Ich hatte sogar zwei. Der erste war gemeinsam gegründet mit einer Modedesignerin. Und dann haben wir den ganzen Laden umgebaut. Und als wir gerade fertig waren, tat sich ein anderes Geschäft auf an der Münchner Freiheit. Und dann habe ich da Hals über Kopf unterschrieben. Und das war wirklich ein Glücksgriff.
Mhm.
Das war ganz toll. Tolle Zeit.
Ich denke mir ja, dass du auch in einer Stadt wie München viel eher das Klientel findest, die sowas lockerer vielleicht bezahlen können als hier in Ostfriesland. Oder vertue ich mich da?
Du vertust dich.
Okay.
Also natürlich ist München in Summe kaufkräftiger, natürlich.
Ja,
ne? Es trifft sich noch mehr. Aber man versieht sich, was das ostfriesische Publikum angeht.
Mhm. Ich hatte jetzt so gedacht, wenn ich bedenke, München ist die teuerste Stadt in Deutschland, um zu wohnen, glaube ich, dann denke ich, dass die Leute da automatisch auch, ja oder gerade vielleicht deshalb auch nicht, weil sie mehr Geld ausgeben müssen.
Egal. Es gibt aber auch dieses klassische Modell von diesem Double Income, No Kids in München, sehr verbreitet.
Ja.
Ne? Und da bleibt natürlich hinten raus auch eine Menge übrig, ne? Das ist die eine Seite und hier ist natürlich das Wohnen etwas bezahlbarer. Und auch wenn man das nicht so gerne zeigt, in München zeigt man das, was man hat.
Ja, und hier ist man eher
genau,
etwas
deswegen,
zurückhaltend.
Deswegen ist es, ist es im allgemeinen Verständnis weniger der Fall, dass sowas gekauft wird hier.
Mhm. Wir gehen gleich noch auf deinen wunderschönen Totenkopfring ein, weil er ist wirklich speziell. Er ist also nicht so, wie man sich die Totenkopfringe normalerweise vorstellt.
Mhm.
Wir haben uns in dem ersten Teil ein bisschen lange verquatscht, deshalb müssen wir den zweiten Abschnitt etwas kürzer machen. Und wir machen nochmal eine Musik und ja, Sie können ja in der Zeit schon mal überlegen, wo Sie noch was im Sparstrumpf versteckt haben, um sich ein schönes Weihnachtsgeschenk gönnen zu können oder vielleicht für Ihre Frau. Hier kommt Max Rabe und das Palastorchester. Ein Tag wie Gold. Moin, liebes Ostfriesland. Mein Name ist Christina Breuns und Sie hören die Sendung Kein Blatt vorm Mund. Mein heutiger Gast ist die Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Jaika Margreiter. Und nachdem wir bislang eher über die emotionalen oder sentimentalen Aspekte von Schmuck gesprochen haben, kommen wir auch ein bisschen zu den Fakten für die eher nüchternen Pragmatiker, die Gold und Edelsteine vielleicht auch als Kapitalanlage sehen. Sind das gute Kapitalanlagen, Jaika?
Also, du hast ja im Vorfeld mit mir schon mal gesprochen und es ging ja um den Preis des Goldes, der natürlich in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Das ist so eine Eigenart tatsächlich.
Also ich habe das mal nachgeguckt und
du hattest da Zahlen, ne?
Ja, also die Feinunze Gold hat ihren Wert in den letzten 20 Jahren um 800% erhöht.
Genau.
2005 kostete die Feinunze Gold im Durchschnitt 350 Euro. 2025 kostete sie im Durchschnitt 2.900 Euro. Das erklärt natürlich auch, warum Schmuck insgesamt teurer geworden ist vielleicht.
Ja, selbstverständlich. Die Frage nach Kapitalanlage ist bei Schmuck immer so eine Sache. Also kurzfristig würde ich definitiv davon abraten. Langfristig macht das natürlich Sinn, weil wie du sagst, die Goldpreise, die Materialpreise und nicht nur von den Metallen, sondern natürlich auch von den Edelsteinen. Also gerade etwas seltenere Edelsteine, sei es in Größe oder Farbe, ne, das sind ja immer so Kriterien, oder auch gewisse Diamantgrößen sind natürlich Dinge, die sich preislich interessant entwickeln. Mhm. Ein gutes Beispiel ist das Gesellenstück von meinem Mann. Das haben wir uns jetzt mal wieder rausgeholt und haben uns das angeschaut und haben das mal durchgerechnet. Mhm. Und tatsächlich ist das in den letzten 40 Jahren um 1100% gestiegen.
Ja klar, weil natürlich auch Edelmetall teurer wird. Ja. Das ist ja, ob ich mir jetzt, was weiß ich, einen Teil von einem Goldbarren kaufe oder ich kaufe mir ein Schmuckstück aus Gold, das sind natürlich alles langfristigere Kapitalanlagen.
Ja, aber das Schmuckstück macht Spaß.
Da hast du noch was dran. Ja, genau. Vorausgesetzt, man klaut es dir nicht, ne?
Richtig, richtig. Und das ist auch so eine Sache, es gibt ja viele Betriebe, die, sag ich mal, nur mit Kassenbon quittieren. Mhm. Und wir machen das anders. Wir gehen die ganze Sache so an, dass ab einer bestimmten Preisklasse immer eine Expertise von uns gestellt wird. Mhm. Das heißt, du hast ein Foto von deinem Schmuckstück dabei, du hast alle Daten, also was ist da verarbeitet, welche Steine haben welche Qualitäten. Mhm. Und du hast den Kaufpreis natürlich und das Datum drauf. Und das kannst du dir A für deine Versicherung abheften. Das heißt also, wenn es dir geklaut würde, dann...
Zahlt das die Hausrat?
Ja, genau. Es gibt tatsächlich so eine Option, dass du es mitversichern kannst. Musst du aber gezielt abschließen.
Okay, also es ist nicht automatisch mitversichert, Schmuck. Wenn, muss ich das noch mit reinnehmen.
Genau. Ja. Und man kann natürlich, wenn sowas der Fall ist, nach dem Foto auch wieder arbeiten. Das heißt, ich kann das natürlich auch dann wieder reproduzieren. Ich habe ja dann eine Vorlage.
Ja, okay, das ist natürlich auch gut. Aber woran erkenne ich jetzt zum Beispiel, ob so ein Diamant echt ist, wenn ich das irgendwo kaufe?
Genau, also optisch oft schwierig.
Es stimmt auch nicht, dass die Dinger nicht kaputt gehen, wenn man mit dem Hammer draufhaut.
Nein, dann ist er kaputt. Dann ist er bitte nicht. Aber du wirst keinen Kratzer reinbringen. Ne? Also es ist das härteste Material der Welt, sagt man ja. Mhm. Es geht darum, dass du das nicht verkratzen kannst, dass du also äußerlich nichts einführen kannst in den Stein. Natürlich würde er unterm Hammerschlag zerspringen. Und es gibt Diamant-Testgeräte, die über Wärmeleitfähigkeit prüfen. Mhm. Das heißt, man löst wie so eine kleine Nadel, die setzt man oben auf die Tafel, auf die Fläche oben auf. Dann gibt man so einen Impuls und was wieder zurückkommt, wird gemessen und ausgewertet.
Aber als Laie bin ich dann immer darauf angewiesen, dass ich der Person, wo ich zum Beispiel ein Schmuckstück mit einem Diamanten kaufe, auch vertraue, damit ich da nicht alleine einen Strassstein drin habe.
Ja, selbstverständlich. Also wenn wir über Goldschmiedekunst und das damit Verbundene sprechen, dann sprechen wir ja immer über Vertrauen. Mhm. Und es gibt natürlich ab bestimmten Steingrößen automatisch Zertifikate dazu. Ne? Sollte es geben.
Okay.
Genau.
Und bei Gold und Silber ist es ja so, da sitzt ja immer so eine kleine Nummer irgendwo drin, die man nur mit der Lupe entziffern kann.
Genau, der Fachmann sagt Punzen, die Stempel Punzen. Und das gibt Auskunft über den Feingehalt. Also das heißt, immer auf 1000 Teile bezogen. Also wenn man jetzt den 585er Stempel sieht in dem Ring, dann sind das 585 Teile von 1000 sind rein Gold. Und wir haben in Deutschland das Stempelgesetz. Das heißt, also normalerweise gehört auch neben die Punze von dem Feingehalt gehört auch die des Goldschmieds, der es gefertigt hat. Und wenn das alles fehlt, gibt es ein Verfahren über so Prüfsäuren, um das zu klären, was es für ein Metall ist. Mhm.
Gut, also kommen wir noch auf einen anderen Aspekt, dass ihr diese wunderschöne Kette, die wir eben schon mal hatten, oder ich glaube, dein Ring auch ist Silber.
Genau.
Dein Totenkopfring. Mhm.
Jetzt denkt sich jeder, oh Gott, Totenkopfringe.
Ja, das muss ich jetzt eben erklären. Also normalerweise sind die Totenkopfringe, die sehen ja immer so aufgesetzt aus, weil du auf das Gesicht drauf guckst.
Ja,
so,
genau.
Ne?
Bei mir guckt man oben auf die Schädelplatte. Das klingt jetzt auch ganz rabiat. Mhm. Aber den haben wir zusammen mit einem Elfenbeinkünstler aus dem Münchner Umland. Es gibt, glaube ich, heute noch zwei in ganz Deutschland, die so präzise arbeiten können. Mhm. Mit dem gemeinsam haben wir den entwickelt. Und der ist jetzt verarbeitet in Sterling-Silber, wie gesagt, hat auch anatomisch alle Merkmale, die nach Lehrbuch auch gegeben sein müssen. Mhm. Ist jetzt mit roten und mit schwarzen Diamanten verarbeitet. Also unten, hinten, genau. Mhm. Rechts und links ist so ein kleines Herzchen noch. Da sind dann rote bzw. schwarze
Der ist ja sehr schwer, ne? Mhm. Und du hast ja wirklich auch den kompletten Kopf auf diesem auch ziemlich massiven Ring sitzen, der den Ring eigentlich formt. Mhm. Und dann guckt er dich so ganz grimmig an. So, du kannst also wirklich Ober- und Unterkiefer.
So
doch, ich finde schon. der ist wohl sehr exakt und originalgetreu gearbeitet. Mhm. Ja, das ist.
Ja, es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch, wenn man das jetzt hört, Totenkopfring, erschrickt man. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele sehr schlechte, die einfach ja zum Gruseln anregen.
Also so einen habe ich noch nie gesehen und es kommt ja auch immer drauf an. Also zu mir würde er jetzt nicht passen. Ich bin ganz happy mit meinem winzig kleinen Blümchenring. Aber ich muss auch tatsächlich aufpassen mit Schmuckstücken, dass ich mir nicht selber ein blaues Auge damit schlage. Ne? Also wenn ich so mal ein Auge reibe mit so einem Ring, dann hätte ich wahrscheinlich Angst, dass ich mich verletze.
Ich habe dann im Gegenzug nicht deine
Ach so, meine Fingernägel.
Deine Nagellänge. Okay. Damit würde ich nicht alles zurechtkommen.
Ja, das ist natürlich alles, genau, ist alles Gewöhnungssache. Aber was mache ich denn jetzt, wie verhindere ich denn, dass so silberner Schmuck anläuft? Ich trage lieber silberfarbenen Schmuck, aber ich kaufe dann immer Weißgold, weil ich nicht will, dass das anläuft.
Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Das sollte man sich ein Beispiel an dir nehmen, wenn man doch Silber kaufen möchte. Das ist leider unvermeidbar. Also das Silber hat die Eigenart, dass es oxidiert. Also es geht eine Verbindung mit der Sauerstoff in der Luft ein. Und dadurch kommt diese dunkle Färbung zustande. Die ist aber oberflächlich und immer wieder abnehmbar. Man sollte da ein bisschen aufpassen. Es gibt ja so das ein oder andere Hausmittelchen.
Silberbad.
Es gibt aber Sirone und solche. Und es gibt natürlich professionelle, die kriegt man bei uns auch zu kaufen. Die kosten auch nicht die Welt, wo einfach so ein bisschen auch so eine Schutzschicht im Nachhinein noch über dem Schmuckstück liegt, sodass es auch wieder verzögert zum nächsten Oxidieren. Mhm. Ne? Und man muss auch mal ein bisschen aufpassen mit den Steinen oder Perlen oder Koralle, die mögen das zum Beispiel gar nicht. Also Koralle, Perle, da muss man sehr aufpassen mit diesen Mitteln.
Okay. Eine Frage habe ich noch. Jaika, was machst du, wenn dir bei der Arbeit in der Werkstatt ein Diamant auf den Boden fällt? Du hast eben was von der Tasche gesagt, die unterm Tisch hängt.
Genau.
Aber und dann verschwindet der in so einer Ritze oder so? Das gibt's nicht. Da sind keine Ritzen oder irgendwas.
Nee, also nach Möglichkeit versucht man das gleich zu umgehen in der Planung so einer Werkstatt. Und wir haben, wie ich ja schon
gesagt habe. Kein
Saugroboter. Wir haben dieses Fell unter dem Arbeitsplatz hängen. Das ist so ein Leder. Beutel, der auf den Knien lagert sozusagen und da fällt alles rein und in den meisten Fällen auch der Stein, wenn er sich dann mal verabschiedet.
Okay, und an dieser Stelle machen wir nochmal ein bisschen Musik. Mo Money, Mo Problems. Das ist die Sendung Kein Blatt vom Mund. Ich bin Christina Breuns. Meine Studiogäste sind Menschen aus Ostfriesland, die sich beruflich oder aus Berufung für ihre Mitmenschen einsetzen, sich für Tiere und die Natur engagieren oder den Genuss fördern. Mein heutiger Gast ist definitiv eine Förderin des Genusses. Mit mir hier im Studio Aurich ist die Schmuckdesignerin und Goldschmiedin Jaika Margreiter. Jaika, mir ist gerade deine Visitenkarte auf den Boden gefallen. Nenn mal deine Webseite.
Ja, das ist abadi-schmuck.de. Abadi wie gesprochen, abadi-schmuck.
Okay, also das Ganze gibt es ja nachher noch als Podcast, da werde ich das auch nochmal drunter setzen, weil dann können die Leute sich ja auch den Schmuck, den wir hier zum Beispiel besprochen haben, auch mal angucken. Eine Frage würde mich noch interessieren, wie viel Prozent deiner Kundschaft sind Frauen?
Oh, ich würde sagen, es sind doch, also 85 sind es bestimmt. 85%
sind Frauen.
Mhm.
Also nicht die Männer, die jetzt kommen, um was für die Frau zu kaufen oder die Freundin, sondern wirklich Frauen, die sagen, ich gönne mir das jetzt, ich bezahle das auch selber.
Also mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, also jetzt auch in München noch die letzten Jahre, dass mittlerweile wirklich die Frau kommt und sagt, ich möchte.
Okay.
Also ich möchte das oder kommen gleich gemeinsam, aber die Frau ist die entscheidet.
Okay.
Das haben wir häufiger erlebt.
Cool. Bislang haben wir ja nur über deine Arbeit gesprochen. Mhm. Was machst du denn zum Ausgleich in deiner Freizeit? Ich habe hier was in Klammern
stehen. Welche Freizeit?
Ja, das Problem haben wir alle,
ja,
aber gut.
Genau. Also was ich wahnsinnig liebe und vor allen Dingen auch liebe, seitdem ich wieder in Ostfriesland bin. Und das ist dieses an die Küste fahren, und zwar, wenn es so richtig stürmt. Das finde ich großartig.
Das machen mein Mann und ich allerdings auch ganz gerne. Dann so mit dem Rücken in den Wind lehnen. Ne?
Genau, so lange wie geht.
Ja, genau, das machen wir auch. Nachher hast du den Sand überall in den Ohren.
Ja,
und,
unbedingt. Das ist so richtig schön, genau, schmirgelt.
Ich habe hier Schlickschlittenrennen stehen.
Das ist auch auf meiner Bucketlist, ja. Okay. Muss noch mal sein, ja. Vielleicht im nächsten Sommer, wer weiß.
Und dann haben dein Mann und du auch noch ein Herzensprojekt. Kannst du mir da auch noch etwas drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Schön, dass du fragst. Also wir setzen uns ein für Kinder, die Bildung brauchen und keinen Zugang dafür haben. Und zwar in Indien. Und jetzt fragt sich jeder, warum Indien? Mein Mann ist seit Jahrzehnten großer Indienreisender. Und im letzten Jahr waren wir auch gemeinsam da und haben uns schon ein bestehendes Projekt, was wir privat schon mal gefördert haben, angeschaut. Und zwar haben wir ein Wohnheim gebaut in einer ländlichen Region in Indien, in Rangachan. Einfach aus dem Grund, dass wir Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder brauchen. Die Schulwege sind zu lang, es gibt keine Infrastruktur und deswegen kommen die Kinder gar nicht in die Schulen. Und aus diesem einen Wohnheim, was von Don Bosco beaufsichtigt wird und gebaut wurde, es geht alles über Don Bosco, ist ein riesengroßer Campus entstanden. Und so haben einfach die Kinder eine Möglichkeit auf Schulbildung und überhaupt aus diesem ewigen Kreislauf dieser Armut auszubrechen.
Und da sucht ihr noch weitere Sponsoren.
Genau, es gibt in einer anderen Region jetzt wieder Bedarf und wir haben uns jetzt diesem Projekt von Don Bosco wieder angenommen und wir sind quasi Schirmherren und schauen uns das an, wie wir das finanzieren können. Wir haben jetzt schon knapp 10.000 Euro zusammengebracht. Mhm. Also ganz, ganz vielen Dank an alle, die schon mitgespendet haben. Wir freuen uns über jeden Euro. Wir haben eine Homepage erstellt, wo alle Infos dahinter liegen. Kinder-brauchen-bildung.de, ganz einfach zu merken.
Ja.
Und wir sind natürlich auch jederzeit persönlich erreichbar. Also es ist auch ein Kontaktformular dabei. Wir sind gerne ansprechbar für alle Fragen, die da auftauchen.
Aber wenn ich jetzt Abadi Schmuck google, dann finde ich das sowieso alles.
Ja, also das ist eine separate Homepage.
Ja, sicher, aber ich komme wahrscheinlich über Abadi-Schmuck dann auch auf die Homepage von eurem Projekt in Indien.
Die sind getrennt, genau. Okay. Das eine sind wir als Privatpersonen, wir haben das ganz klar getrennt, aber wir sind mittlerweile auch aus der Sichtbarkeit des privaten Umfelds rausgegangen und haben gesagt, wir wollen das jetzt auch über Abadi nochmal sichtbar machen. Also wir sind jetzt auch dabei, dass wir sagen, guckt mal hin, es ist einfach ein schönes Projekt, wir wissen, dass das funktioniert. Oft ist ja so die Angst da, wo gehen die Gelder hin? Versickert das? Wie viel Prozent sind da Nebenkosten? Das ist ja auch immer so eine ganz große Frage, wenn man das selber nicht in der Hand hat.
Gläserne Bilanz, das ist wohl das A und O.
Genau, und dadurch, dass wir das halt privat schon mal finanzieren konnten, wissen wir genau, worauf wir uns da wieder einlassen.
Okay. Ja, und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Jaika, dass du dir kein Blatt vor den Mund genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank dir.
Und damit wird es auch für mich wieder Zeit, mich für heute von Ihnen zu verabschieden. Ich bin Christina Breund und das war die Sendung Kein Blatt vor Mund. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Den Podcast hierzu finden Sie auch auf www.igelverein-aurich.de. Warum da? Weil Igel meine Berufung sind. Wenn Sie jetzt noch einen Igel draußen entdecken, der nur so groß ist wie zwei Hühnereier, bitte nehmen Sie ihn mit. Er braucht unbedingt Wärme. Wickeln Sie ihn nach Möglichkeit in ein Handtuch, setzen Sie ihn in eine Box, die mindestens 50 cm hoch ist und geben Sie ihm Wasser und einen Teelöffel schlotziges Rührei oder getreidefreies Katzenfutter. Bitte immer nur sehr kleine Mengen füttern. Gegebenenfalls machen Sie ihm auch eine Wärmflasche mit handwarmem Wasser und legen ihn oben drauf. Dann schauen Sie im Internet auf die Homepage vom Igelverein Aurich. Dort gibt es einen Reiter mit der Überschrift Tipps für Selbstpäppler. Dort steht genau beschrieben, was Sie als nächstes machen müssen. Wenn Sie nicht weiter wissen, schreiben Sie uns eine E-Mail und wir helfen Ihnen oder nehmen das Tier gegebenenfalls auf. Bedanken möchte ich mich auch bei Thomas Mansch in der Technik. Die nächste XXL-Tüte mit holländischem Weingummi, sei dir gewiss. Ja, und die nächste Sendung von Kein Blatt vorm Mund gibt es am Sonntag, dem 14.12. um 11:45 Uhr. Und mein Gast ist dann keine andere als die Frau vom Weihnachtsmann. Ja, ja, Sie lachen jetzt, ist aber so. Frau Klaus und ich werden über sehr ernste Themen reden, wie zum Beispiel die Ausbeutung und dem Schattenfrust von weiblichen Fabelwesen, deren Männer im Rampenlicht stehen, und ihrer Protestbewegung. Und auf meinen ganz besonderen Wunsch hin bringt Frau Klaus auch Rudolf mit. Lassen Sie sich überraschen. Mein Name ist Christina Breuns und so klingt Radio Ostfriesland am Sonntagmittag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.